Gerade einmal 42 Quadratkilometer sind es, die derzeit die Weltwirtschaft in Atem halten. So groß ist sie nämlich, die namensgebende Insel von Hormus vor der Küste Irans. Kreisrund und mitten in der derzeit wichtigsten Seepassage der Welt. Dort herrscht Stau und ein quasi Durchfahrverbot. Und damit steigt der Ölpreis. Denn ca. 20% des weltweiten Ölhandels sind von einer sicheren Passage durch diese Meerenge abhängig. Und so beherrscht auch weiterhin der Krieg im Nahen Osten die Schlagzeilen und damit auch die Börsen der Welt. Doch auch in anderen Teilen der Wirtschaft gibt es schwere Einschläge. Die Automobilindustrie ist es mal wieder, die für Negativschlagzeilen sorgt. Wie lange kann die Weltwirtschaft die Sperrung der Meerenge noch aushalten? Welche Branchen sind derzeit besonders betroffen? Und was ist eigentlich los bei den deutschen Vorzeigeunternehmen? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 149. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 12. März 2026 und bei mir sitzt heute nicht nur der Chefvolkswirt der DK Bank Dr. Ulrich Kater, sondern wir haben heute einen Gast aus dem Chief Investment Office eingeladen. Bei uns ist Björn Kunkel. Guten Morgen an euch beide heute.
Hallo.
Hi.
Ja, weiterhin ist Krieg im Nahen Osten. Der lässt uns leider nicht los und beschäftigt die ganze Welt. Und weiterhin ist es vor allem der Ölpreis, der hier für Turbulenzen an den Märkten sorgt. Vor allem eine Frage scheint die Märkte ja zu beschäftigen. Wie lange hält die Weltwirtschaft diese Quasi-Blockade der Seestraße von Hormus noch aus? Aktuell fährt so gut wie kein Schiff dadurch und auch eine Eskortierung durchs Militär ist ausgeschlossen. Und das merken wir auch an den Zapfsäulen. Die Benzinpreise sind weiter hoch. Das beschäftigt auch die Politik. Vielleicht erstmal so das große Bild, Ulrich. Wie lange hält die Weltwirtschaft das denn noch aus?
Da bleiben die Einschätzungen so stabil, wie sie gleich am Anfang auch abgeleitet worden sind. Und das gilt immer noch. 3 bis 6 Wochen ist kein Problem. 3 bis 6 Monate von Ölpreisen bei 120 oder sogar noch darüber werden Veränderungen bei der Konjunktur auslösen. Das heißt also, wird die Konjunktur schwächer und die Inflation stärker. Und diese Perspektive, die hat dann auch nachhaltige Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Vielleicht muss man auch im Hinterkopf haben, wie das funktioniert. Diese hohen Ölpreise, die ja wirklich von einem Tag auf den anderen nach oben schießen, wo man sich fragt, ja, ist denn alles Öl verbraucht jetzt und bewegt sich denn jetzt gar nichts mehr, haben diese Ölpreise ja mit den physischen Ölmengen, die in der Wirtschaft rund um die Welt sind, nicht viel zu tun. Das sind Finanzmarktpreise. Das heißt also, da sitzen Leute, die machen sich Gedanken, was passiert in den nächsten Wochen bis hin zu den nächsten Monaten wohl auf der Welt mit der Ölversorgung. Und die haben auch Finanzinstrumente im Bereich des Ölmarktes, die eben Wochen und Monate in die Zukunft reichen, die Futures-Märkte. Und deswegen sind diese plötzlichen Reaktionen an den Märkten Finanzmarktreaktionen, Reaktionen der Leute, die sich mit diesen Perspektiven auseinandersetzen. Und landläufig sagt man dazu, das sind Risikoprämien, die dann sofort eingepreist werden in solcher Situation, weil man sich Gedanken macht, naja, also es kann natürlich im schlimmsten Fall auch schlecht laufen. Das hat, wie gesagt, mit der physischen Vorhaltung und mit den Mengen, die an Rohöl zum Verbrauch zur Verfügung stehen, wenig zu tun. Aber natürlich ist es auch so, dass jede Woche, wo nicht produziert wird und nicht transportiert wird, beziehungsweise wo 20% eben gegenüber der Normalauslastung fehlen, dann natürlich auch die Läger langsam weniger werden. Dann kommen die strategischen Lagerbestände dazu, die jetzt ja freigegeben werden. Aber dieser Prozess, dass die Welt tatsächlich unter Knappheit von Öl im physischen Sinne leidet, der braucht eben wesentlich länger. Das ist eher ein Thema von Monaten.
Und trotzdem, diese Ölpreisentwicklung, die schlägt sich ja auch an den Zapfsäulen nieder. Wir lesen es eigentlich täglich in den Zeitungen. Die Benzinpreise sind so hoch wie lange nicht und sie halten sich eben auch sehr hoch. Und da gibt es natürlich schon wieder unterschiedlichste Ideen. Was können wir dagegen tun? Da kommt der Tankrabatt ins Spiel, da kommt eine Deckelung der Preise ins Spiel. Da kommt ins Spiel das österreichische Modell, nur noch einmal am Tag eine Preisanpassung nach oben. Nach unten darf immer angepasst werden. Was ist denn von diesen ganzen Maßnahmen zu halten? Werden die das Problem denn heilen oder muss man sagen, nee, eigentlich erst, wenn der Krieg vorbei ist und die Straße wieder passierbar ist, dann gehen die Preise auch runter?
Also einmal muss man sagen, haben diese Risikoprämien natürlich dann auch schon einen ökonomisch dann auch sinnvollen Zweck. Sie drängen ja wirklich die Nachfrage zurück. Es überlegen sich die Menschen ja, wann tanken sie, wer irgendwo im Grenzgebiet zu Tschechien beispielsweise wohnt, der fährt dann eben in jedem Fall rüber zum Tanken. Man zögert es hinaus oder fährt auch weniger. Dieser Effekt ist ja durchaus sinnvoll in einer Zeit, wo es dann sein kann, dass in den nächsten Monaten das Öl einfach knapp bleibt. Aber, und das ist die Debatte zurzeit, die Frage, muss das so doll sein? Müssen das solche Preisanstiege sein? Und erst recht, wenn man eben dann die Schlussfolgerung zieht, dass wahrscheinlich in dieser Phase dann auch die Gewinne der Unternehmen wahrscheinlich höher sind. Das heißt also, dass Marktteilnehmer, Mineralölgesellschaften das Ganze dann auch ausnutzen. Und das ist eine politische Frage, da muss man sich fragen, was kann man dagegen tun? Ob es jetzt diese Maßnahmen sind, das heißt also einmalige Preisveränderung am Tag, auch die Freigabe der Ölreserven, das wird nur begrenzt Erfolg haben, was eigentlich notwendig ist, aber das ist eine ganz alte Diskussion in Deutschland, die haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch angesprochen, ist, dass man die Mineralölkonzerne in Deutschland zu mehr Wettbewerb untereinander anhalten muss. Es muss so sein, dass wenn einer den Preis auf 2,50 setzt, dass dann der Konkurrent sagt, ich bleibe bei 2,10, um eben den Markt aufzurollen, das heißt also die Nachfrage an sich zu ziehen. Das passiert eben nicht.
Und ja, so wie es bei anderen Märkten halt auch ist.
Richtig. Wie gesagt, es ist eine alte Thematik, es hat damit zu tun, dass dieser Markt extrem transparent ist, dass die Mineralölkonzerne mehr oder weniger die ganze Produktionskette ja auch unter ihrem Dach vereinen und dass eben es auf diese Weise möglich ist, wirklich sehr, sehr flexibel sich aneinander anzupassen, ohne dass man da auch offizielle Absprachen machen muss. Aber es gibt da auch andere Ideen, die Monopolkommission in Deutschland hat da Vorschläge gemacht, wie man da mehr Wettbewerb reinbekommt. Aber in solchen Zeiten zeigt sich eben, wie nervig das ist.
Mhm. Auch in den USA zeigt sich so langsam doch an der Zapfsäule, dass die Preise steigen. Das ist ja eigentlich für Donald Trump jetzt gar nicht so ein gutes Zeichen, weil hohe Energiepreise heißen auch steigende Inflationsraten wieder. Das ist ja was, wo er sich gerade gerühmt hat, ja, die Preise kommen runter. Das könnte jetzt natürlich wieder andersrum gehen und die Preise gehen wieder hoch durch gestiegene Benzin oder Heizkosten beispielsweise.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Eigentlich ein bisschen paradox. Das heißt ja mal, die Amerikaner haben noch Öl für sich selber. Ja, die sind im Gegenteil sind sogar Exporteure. Warum steigen denn da auch die Preise dann? Das ist ja eigentlich nicht ganz nachvollziehbar. Sind gar nicht abhängig von der Straße von Hormuz. Aber da sieht man dann wieder, wie der Ölmarkt funktioniert. Das ist ein weltweiter Markt. Und eine amerikanische Ölfördergesellschaft hat natürlich die Wahl, ob sie ihr Produkt in Amerika verkauft und Donald Trump einen Gefallen tun möchte, indem der Preis gleich bleibt, oder ob sie den hohen Weltmarktpreis nutzt und eben das Öl exportiert dahin, wo es eben nachgefragt wird. Und da einzugreifen, Trump könnte ja sagen, ja, ihr verkauft schön brav für niedrigere Preise hier in Amerika, das wäre ein Rieseneingriff. Ich meine, Trump ist bekannt dafür, dass ihm das eigentlich nicht schert, aber das wäre nochmal ein wesentlicher Schritt Richtung zu einer Amerika-staatsgelenkten Wirtschaft. Das muss sich die Regierung und Trump eben auch 2-3 Mal überlegen. Und das macht er eben auch nicht. Deswegen steigen eben in den USA die Benzinpreise auch weiter. Und das ist wirklich ein starker Druck auf ihn. Und das ist auch der Grund, warum die allermeisten Kapitalmarktteilnehmer dann schlussfolgern, dass die Situation, wo 20% Öl fehlt, wegen der Transportlage und wegen dem Iran-Krieg, dass das eben nicht nachhaltig ist und deswegen alles getan wird in den nächsten Wochen, um eben nicht in dieses Szenario von monatelangen, riesenhohen Ölpreisen zu landen.
Auf der anderen Seite kommt ja auch die Frage dann natürlich auf, welche Branchen sind denn betroffen? Und da kommt jetzt unser Gast heute ins Spiel, denn der ist natürlich sehr nah am Fondsmanagement dran und hat da einen sehr guten Einblick. Björn, was sind es denn für Branchen, die jetzt unter diesen hohen Ölpreisen insbesondere leiden? Die KI-Werte sind es wahrscheinlich nicht, sondern wahrscheinlich eher so klassische Industrien, oder?
Ich würde sagen beide, denn ja, unter den Ölpreisen leiden natürlich allen voran die, die das Ganze benötigen, eine hohe Abhängigkeit haben vom Energiebereich oder jetzt natürlich direkt betroffene Themen, alles im Bereich Tourismus, Reise, Airlines, Kreuzfahrten, also all die Unternehmen, die natürlich auch beispielsweise hohe Umsatzanteile in der Region haben, leiden am allermeisten. Aber du hast natürlich recht, auch der nicht notwendige Konsum aufgrund dieser steigenden Kosten, aufgrund der Energiepreise, aufgrund potenziell steigender Inflationszahlen, das sind die Bereiche, Branchen, Sektoren, die gerade auch am Markt am stärksten korrigieren. Könnte es auch zusammenfassen mit alles Zyklische leidet auch. Deswegen suchen ja auch gerade viele Marktteilnehmer genau das, nämlich eher den Gegensatz. Defensive Sektoren, Unternehmen mit einem stabilen Cashflow, weniger Visionen vielleicht auch. Aber warum leidet beides? Wir haben ja trotzdem noch die anderen Themen. Auch wenn all das, was wir gerade medial ja mitbekommen, wirklich alles überlagert, wir haben ja trotzdem diese ganze Diskussion rund um KI, Software, Disruption und so weiter. Das heißt, auch da passiert natürlich vielleicht momentan in der zweiten Reihe ganz viel, aber genau so gibt es da eben auch Gewinner und Verlierer.
Jetzt hast du uns schon so ein bisschen den Einblick gegeben, dass ihr euch ja nicht nur mit dem Krieg im Nahen Osten beschäftigt, sondern die anderen Themen laufen ja auch weiter. Vielleicht magst du uns trotzdem mal einen Einblick geben, wie es denn dieser Tage so zugeht im Fondsmanagement. Ich glaube, als Außenstehender denkt man dann, ja, da wird es bestimmt total hektisch und alle rennen rum wild und wedeln mit irgendwelchen Zetteln, wie man das vielleicht aus irgendwelchen alten Wall Street Filmen kennt. Ist es denn so oder sagt ihr, nee, wir bewahren da schon Ruhe und versuchen das wirklich ruhig zu managen, beziehungsweise wir sind auch gut vorbereitet, weil wir haben natürlich Szenarien durchgespielt.
Nee, das ist tatsächlich genau so nicht. Sondern du hast natürlich recht, Hektik ist nie der richtige Treiber. Das gilt natürlich auch für alle, die am Kapitalmarkt investiert sind, für uns auch. Denn kurzfristig sollte man jetzt ja nicht eine langfristige Strategie anpassen aufgrund der Situation, die wir aktuell haben. Es sind natürlich besondere Zeiten. Das gilt auch bei uns, das muss man sagen. Vielleicht haben wir ein, zwei Meetings mehr als sonst. Das gehört wahrscheinlich jetzt momentan dazu. Risikomanagement zahlt sich aber, glaube ich, aus. Und das tun wir immer. Und das greift natürlich für genau solche Marktphasen. Und deswegen ist Hektik da nicht der richtige Treiber. Auch wenn wir natürlich, wie gesagt, momentan vermutlich ein paar mehr Dinge tun. Trotzdem, du hast es angesprochen. Genau diese Phasen wie jetzt, die wir immer mal wieder haben. Ich bin persönlich wahnsinnig froh, dass wir genau jetzt diese Expertise letztendlich ja auch haben. Also mir persönlich gibt es ein super Gefühl, dass meine Kolleginnen und Kollegen im Fondsmanagement momentan so nah dran sind, wie sie es eben immer sind. Aber genau jetzt braucht man das, dass wir eben genau tracken, welche Schiffe fahren gerade durch die Straße von Hormuz. Dass wir mit den Reedereien direkt telefonieren können, um mal mitzubekommen, wo fahrt ihr eigentlich noch lang? Wie sind die Versicherungsprämien? Wird der Suezkanal genutzt und vieles mehr? Dass wir genau wissen, welche Unternehmen haben denn in der Region hohe Umsatzanteile. Dass wir wissen, welche Hotelketten sind denn vor Ort. Sind das Franchise oder eben nicht? Dass wir genau wissen, wie sich ein steigender Ölpreis auch für die Kreuzfahrtindustrie auswirkt. Ich persönlich finde das super, dass wir genau diese Expertise haben, weil wir sie genau jetzt brauchen.
Und wenn wir gerade schon so offen reden, ihr nutzt ja wahrscheinlich die Niveaus auch, um zu gucken, okay, welche Werte, welche Branchen sind aktuell vielleicht besonders interessant, um auch nochmal reinzugehen, gerade mit langfristigem Blick zu sagen, das lohnt sich jetzt da mal ein bisschen was nachzukaufen beispielsweise.
Du sprichst es an, es ist natürlich der langfristige Blick, weil natürlich ergeben sich jetzt Einstiegschancen, aber es ist ja auch immer noch sehr dynamisch. Also die Glaskugel haben wir leider auch noch nicht gefunden und jetzt kurzfristig auf genau das zu spekulieren, ist auch nicht das, was wir tun. So wie jeder, der jetzt eben einen Sparplan hat, natürlich sich eher freut, weil es genau diese günstigeren Einstiegsniveaus mal wieder gibt, nutzen wir aber auch genau die Gelegenheiten. Das heißt, du hast es angesprochen, vielleicht die Unternehmen, die wir auch schon länger auf dem Radar hatten, die uns aber bisher zu teuer waren. Da gibt es jetzt durchaus Möglichkeiten, dass wir die auch mal wieder zu günstigeren Konditionen einkaufen. Auch das gehört ja zu unserem Job. Risikomanagement, aber gleichzeitig auch Chancen zu nutzen. Man muss aber ganz klar sagen, noch ist es sehr dynamisch. Hoffentlich bleibt es in diesen wenigen Wochen, wir haben es gehört. Das heißt, ja, Chancen werden genutzt, aber nein, ist jetzt auch nicht so, dass wir hier all in gehen.
Ja, dann danke erstmal für den kurzen Ausflug, so mit Blick ins Fondsmanagement mal rein, wie das da derzeit zugeht. Lasst uns auch noch mal ein bisschen auf Deutschland und Europa blicken, mal so den Blick aus dem Nahen Osten wieder wegnehmen und von den USA. Deutschland stand ja, Ulrich, wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du gesagt, 26, 27 gibt es einen leichten Aufschwung in Deutschland. Insofern, also leicht, Betonung auf ganz leichter Aufschwung. Es wird nicht nur eine schwarze Null, sondern es wird ein bisschen mehr Wirtschaftswachstum geben. Jetzt kam der Krieg dazwischen, der Ölpreis steigt, Inflationssorgen machen sich breit, es wird schon wieder von Stagflation geredet. Muss man sich da denn Sorgen machen, dass das jetzt alles davon aufgefressen wird oder hängt es tatsächlich auch wieder davon ab, wie lange geht das Ganze, wie viel kann die deutsche Wirtschaft da aushalten und vielleicht auch ein bisschen kompensieren?
Naja, positiv ist es nicht, ja, das kann sich ja jeder vorstellen. Und die Zahlen, die wir noch vor dem Ausbruch vom Irankrieg bekommen haben, die waren auch nicht berauschend, muss man sagen. Also wenn der Aufschwung kommt, dann versteckt er sich noch gut. Vor allen Dingen ist sehr, sehr viel Bewegung in den Zahlen drin. Wir haben jetzt gerade beispielsweise Exportzahlen bekommen. Und die waren im Grunde genommen enttäuschend. Also für zumindest eine Unterstützung aus dem Ausland reicht das nicht aus. Aber da, unter diesen Zahlen waren so große Veränderungen, wie wir das sonst selten haben. Also es ist der Export nach China beispielsweise deutlich runtergegangen, um 10%. Auch in die europäischen Länder war sehr enttäuschend. Dafür auf einmal 10% mehr Exporte nach Amerika. Das sind alles auch noch Reaktionen auf das, was im letzten Jahr passiert ist. Die Welt muss sich ja erstmal einruckeln auf die Zölle und auf diese vielen Veränderungen. Und das ist alles noch unterwegs. Und das wird jetzt überlagert vom Iran-Krieg. Also die beste Aussicht, die wir geben können, ist, dass ja ein paar Impulse bleiben. Denn die Ausgaben für Rüstung beispielsweise sind ja eigentlich gerade jetzt noch besser begründet durch das, was geschieht. Also ganz abtauchen wird die Wirtschaft nicht. Aber ob diese Ziele, die man gehabt hat, dass man ein Wachstum von 1% in diesem Jahr bekommt, ob die erreichbar sind mit der Unterbrechung jetzt hier, das hängt natürlich auch von der Dauer ab. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon so, dass es wieder ein bisschen gedämpft und enttäuschend abläuft in Deutschland und wahrscheinlich auch in Europa selber. Aber nochmal, das ist kein Absturz. Es geht eben nicht darum, dass die Situation hier nicht handelbar ist oder sogar mit Corona oder sonst was vergleichbar ist. Es ist eine Belastung, dieser Iran-Krieg und die hohen Ölpreise. Aber das bedeutet nicht, dass die Wirtschaft jetzt ins Bodenlose fällt oder Ähnliches.
Zum Teil hört man ja auch schon so ein bisschen so die 70er Jahre wieder anklopfen. Also zumindest werden die Nachrichtenbeiträge wieder gezeigt, Ölpreisschock und Sonntagsfahrverbot und Fahrräder auf den Autobahnen und so. Davon sind wir aber noch weit entfernt, oder?
Nein, das ist nicht vergleichbar. Also es ist schlichtweg einfach da schon ein Argument, dass die Ölabhängigkeit in den 70er Jahren deutlich höher war. Es gibt ja leichte Entlastungseffekte. Wir sind bei dem Verbrauch von Öl und Gas heute ja wieder im Niveau von den 60er, 70er Jahren. Aber dafür ist das Bruttoinlandsprodukt ja ein paar Mal höher. Das heißt also, der prozentuale Anteil von Energie an der Wirtschaft ist heute deutlich geringer. Das ist ein Punkt. Aber trotzdem, es reicht noch nicht aus, dass wir sagen können, der Ölpreis ist uns egal. Nur muss man sehen, was damals geschehen ist. Damals hat sich der Ölpreis verfünffacht. Ja, und wir sind von Niveaus am Anfang der 70er Jahre um das Fünffache gesprungen, aber vielleicht für die historisch Interessierten, wir waren dann bei 12 bis 15 Dollar pro Barrel angekommen.
Ja gut, aber den Preis kannst du jetzt ja nicht nehmen. Damals hat das Brot auch noch 10 Pfennig gekostet. Also so viel habe ich von dir schon mal gelernt.
Diese Vergleiche werden oft gemacht in den Medien und sie sind eben deswegen unsinnig, weil es ganz andere Zeiten und ganz andere nominale Werte. Aber die relative Steigerung ist natürlich wichtig. Und damals hatten wir eine Verfünffachung von so 3 auf 15. Und jetzt haben wir eine Steigerung von 60-70%. Aber das ist eben noch nicht in dem Umfang. Und deswegen, es ist keine Panik da. Es ist eher ja Enttäuschung, gerade in Europa, weil die Hoffnungen waren ja, dass die Wirtschaft anzieht und das wird natürlich belastet.
Ja, belastet sind auch die deutschen Automobilkonzerne, unsere, man muss fast sagen, ehemals Vorzeigeunternehmen in Deutschland. Da hat man jetzt dieser Tage auch wieder sehr, sehr Negatives darüber gelesen. Und wenn wir jetzt schon mal einen Experten da haben, der sich mit den ganzen Branchen auskennt, Björn, vielleicht mal an dich die Frage, was ist denn da los bei VW? Also VW meldet einen Gewinneinbruch, Porsche ganz katastrophales Gewinnergebnis. Woran hängt's denn? Der Ölpreis kann es ja nicht sein, weil der steckt ja in dem Ergebnis noch gar nicht drin.
Richtig, da sind wir noch nicht angekommen. Das Thema ist aktuell sehr präsent, das stimmt. Wir erleben das in den Medien. Es ist aber gar nicht neu. Das ist ja jetzt kein konjunkturelles oder eben neues Thema, sondern ja schon eher ein strukturelles Problem, was wir in der Autoindustrie seit zugegebenermaßen mehreren Jahren auch bei uns in Deutschland erleben. Die Gewinne der Unternehmen sind tatsächlich mittlerweile auf dem niedrigsten Stand seit der Finanzkrise angekommen, obwohl die Stückzahlen sehr ordentlich aussehen. Das Problem natürlich gerade für die deutschen Autobauer ist dieses auch geopolitische Spannungsfeld. Wir haben auf der einen Seite natürlich Richtung Asien geschaut, in China staatlich geförderte E-Mobilität, ein Markt, der mittlerweile für uns super schwer ist, überhaupt noch Fuß zu fassen. Und auf der anderen Seite haben wir mittlerweile aus den USA Zölle, wir haben auch die Wechselkursthematik, all das belastet die Unternehmen einfach. Und es ist genau diese Situation, wo wir mittlerweile weiter drin stecken. Und diese Transformation, die jetzt anfängt, die natürlich aber auch zu solchen Meldungen führt, wie wir in den letzten Tagen erlebt haben, die ist weiter notwendig. Und wir bleiben bei der Aussage, kurzfristig ist hier einfach noch keine deutliche Entspannung in Sicht. Es müssen Hausaufgaben passieren, die sind einfach notwendig. Und trotzdem, ich bin davon überzeugt, es wird ja auch künftig gute deutsche Autos geben. Also ich sage so offen, ich sehe jetzt nicht eine Situation, dass wir wieder mit Fahrrädern auf den Autobahnen rumfahren, obwohl ich in den 70ern ja auch noch nicht dabei war.
Tatsächlich, du bist sehr jung im Vergleich zu uns beiden, das muss man mal sagen. Aber trotzdem vielen Dank für die Einschätzung auf jeden Fall an der Stelle erstmal. Lass uns vielleicht auch noch mal so ein bisschen auf die Gesamtsituation schauen, Ulrich. Also wir gucken immer so sehr stark auf die Aktienmärkte. Klar, da gibt's auch die tollen Stories zu erzählen. Auf der anderen Seite gibt's die eher ja bisschen dröge wirkenden Zinsmärkte, Rentenmärkte. Ist da denn noch alles in Ordnung oder merkt man da auch, naja, so ein bisschen Verschiebungen merkt man da schon auch und da passiert auch was, was man vielleicht nicht so im Blick hat jeden Tag.
Hat natürliche Auswirkungen auf die Geldmärkte und auf die Zinsmärkte. Die Märkte selber gucken ja da auch in die Zukunft, auch mit Futures-Preisen und die haben sich schon so eine Meinung gebildet. Die sagen, naja, wenn die Ölpreise jetzt die Inflation hochbringen, dann müssen die Notenbanken auch die Zinsen erhöhen. So ist eben in Europa jetzt auf einmal eine Zinserhöhung eingepreist, ja, erwartet also für die nächsten Monate sogar zwei in diesem Jahr. Und vor dem Iran-Konflikt, vor den Angriffen, war noch eine leichte Zinssenkung erwartet. Da hat sich also was getan. Dass kurzfristige Zinsen steigen, das wird erwartet. Bei den langfristigen Zinsen, auch bei dem, was für die Kredite und das Bauen und so weiter wesentlich sind, da hätte das natürlich auch Auswirkungen. Da würden die Zinsen nicht ganz so stark, nicht um 0,5 Prozentpunkt, sondern ein bisschen weniger ansteigen. Nur, ob es dann wirklich dazu kommt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Das ist das, was die Märkte jetzt erstmal erwarten. Und wir sind da auch skeptisch, denn eine europäische Zentralbank wird nicht automatisch sklavisch die Zinsen erhöhen, weil die Inflation wegen des Ölpreises nach oben geht. Sie wird auch darauf schauen, was für Schäden dieser Ölpreisanstieg in der Konjunktur anrichtet. Denn wenn diese Schäden groß sind, dann läuft der Ölpreisanstieg nach ein paar Monaten aus. Das heißt also, die Ölpreise bleiben zwar hoch, aber sie steigen eben nicht mehr weiter an. Und das bedeutet für die Inflation, dass sie automatisch zurückgeht im nächsten Jahr dann. Und noch stärker, sie wird vielleicht sogar noch weiter sinken, weil die Konjunktur so stark beeinträchtigt ist. Und wenn man dann im Herbst die Zinsen erhöht, dann beeinträchtigt man die Konjunktur noch zusätzlich. Und das will die EZB ganz sicherlich nicht. Deswegen ist es überhaupt keine ausgemachte Sache, ob dann die Zinsen überhaupt steigen werden. Wir glauben nicht, dass die EZB viel tun wird. Würde, wenn es tatsächlich dazu käme, dass der Konflikt lange andauert. Aber auch das gehört dazu, was an dem Konfliktverlauf und vor allen Dingen der Normalisierung beim Rohölproduktion und Transport eben dranhängt. Und das ist etwas, was wir tatsächlich in den nächsten, ja nicht ein, zwei, drei Wochen, sondern da werden wir tatsächlich noch ein, zwei Monate beobachten müssen. Aber du hast recht, es hängen nicht nur die Aktienmärkte, sondern eben auch die Zinsmärkte dran. Mhm.
Ja, ich würde sagen, für den heutigen Tag lassen wir es mal dabei bewenden. Wir haben ja die ganze Zeit schon Updates gesendet. Wir haben ja schon alles einmal komplett durchgekaut. Ich glaube, für heute reicht's erstmal. Ich gebe die Hoffnung auch nicht auf, dass wir da jetzt endlich mal eine zeitliche Begrenzung sehen in dem Konflikt und vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Ruhe reinkommen, ein bisschen mehr Verlässlichkeit für die Wirtschaft rumkommt. Aber aktuell sieht es leider erstmal nicht so aus. Mal gucken, wie es in den nächsten 14 Tagen weitergeht. In 14 Tagen sprechen wir wieder, Ulrich. Da gucken wir drauf, was ist passiert. Und ich hoffe, dass wir nicht zwischendrin nochmal irgendein Update machen müssen. Nicht nur, nicht weil ich nicht gern mit dir rede, aber es kann ja mal ein bisschen Ruhe reinkommen.
Über was Erfreulicheres.
Ja, mal ein bisschen schöne Themen, mal. Ja. Aufschwung und sowas. Das wäre mal toll. Ja, und natürlich auch danke Björn, dass du heute hier warst und uns auch so ein bisschen mitgenommen hast, mal ins Fondsmanagement, wie ihr aktuell da unterwegs seid und auch nochmal das Bild geklärt hat, dass ihr nicht wild mit Zetteln wedeln durch die Gänge rennt, sondern dass ihr da mit viel Ruhe rangeht und mit viel Sachverstand da. Also auch da nochmal vielen Dank. Danke. Ja, Ihnen an den Geräten vielen Dank fürs Zuhören. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie auch Fragen rund um Wirtschaft und Börse haben, Sie erreichen erreichen uns am besten über E-Mail. Da schreiben Sie einfach an podcast@deka.de. Dann landet das nämlich direkt bei mir und ich kann es direkt verarbeiten. Ansonsten schauen wir natürlich auch unter die Social-Media-Beiträge. Wenn da was Interessantes kommt, dann beantworten wir das natürlich auch. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der Deka Bank. Weitere Informationen zur Deka Bank finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe.